Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Japan, er liegt hinter uns und er war wirklich kein Leckerbissen. Ja. Es hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, für das Rennen um 7 Uhr morgens aufzustehen, aber für einen hat es sich definitiv gelohnt, also eigentlich für zwei, denn Red Bull und Honda haben sich durch Max Verstappen ein tolles Abschiedsgeschenk geben können. Ja gut, die Saison ist noch nicht vorbei, aber trotzdem, dieser Sieg von Max Verstappen, sein 64. in der Formel 1, sein 4. nacheinander in Japan, das war auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen und das an einem Wochenende, wo McLaren eigentlich als Top-Favorit reingegangen ist und es danach dann doch das ein oder andere Fragezeichen gibt, über das wir heute sprechen müssen. Wie immer blicken wir nach einem Formel-1-Rennen hier bei uns auf Gewinner und Verlierer. Aber da es ja ein Tripleheader ist, werden wir auch heute schon vorausblicken auf den großen Preis von Bahrain. Der steht nämlich am kommenden Wochenende schon an. Ich bin aber nicht allein, ich begrüße natürlich hier mein Dorayaki, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ihr dürft jetzt selber googeln, was Dorayaki ist. Schmeckt auf jeden Fall gut, glaube ich zumindest. Ich bin Kevin Scheuren und Dennis, Max Verstappen ist der absolute Gewinner des Wochenendes. Ja. Freitag sah das noch alles andere als danach aus, dass Red Bull und dass Max Verstappen wirklich diese große Rolle spielen können. Wir hatten McLaren auf dem Zettel, wir hatten vielleicht George Russell auf dem Zettel mit Mercedes, weil ja auch immer kühler werdende Temperaturen angesagt worden sind. Am Ende war es Max Verstappen, weil Giampiero Lambiase, Pierre Vacher, er selber von Freitag auf Samstag das Auto so umgemodelt haben, dass es wirklich am Ende perfekt war. Am Samstag die Qualifikation mit einem der wohl besten Quali-Runs in Q3 aller Zeiten, muss man einfach neidlos anerkennen. Und im Rennen hat er das gemacht, was er machen musste, nämlich den Start gewinnen. Und danach war eigentlich klar, eingeholt werden wird der wahrscheinlich nicht. Also Max Verstappen, der absolute Gewinner des Wochenendes.
Ja, Max Verstappen, das war eine super Leistung von ihm. Aus dem Nichts, muss man sagen, wie du gerade gesagt hast. Am Freitag sah alles auch in den Longrun-Analysen, die es so in den Medien gab, danach aus, als ob Red Bull gar nicht stattfinden wird. Man hat ja sogar schon so ein bisschen damit geunkt, dass die Racing Bulls vielleicht am Ende sogar davor stehen. Und dann hat Max Verstappen am Samstag da wirklich eine Fabelrunde gedreht, hat diese Pole Position geholt und dann im Rennen nicht mehr abgegeben, hat das konstant gefahren. Es gab eine Situation, da werden wir auch sicher gleich drüber sprechen, mit Lando Norris. Aber ansonsten war er nicht in Reichweite für die McLaren, was auch mich sehr gewundert hat, weil ich eben davon ausgegangen bin, spätestens im zweiten Stint, denn das war ja dieser Stint auf den harten Reifen, der Max Verstappen mir auch in China schon Probleme bereitet hat, wo ich dachte, da wird McLaren wahrscheinlich wieder angreifen. Aber sie kamen nicht ran, er hat das souverän durchgefahren und ist am Ende der absolut verdiente Sieger, ein, wie ich finde, überraschender Sieger. Und es ist wieder so eine Story, dieses Honda-Rennen, was man ja zum Abschied nochmal so ein bisschen groß gemacht hat mit weißer Honda-Livery, genau das zu gewinnen. Ich glaube, besser hätte es nicht laufen können, das hätte man besser als Drehbuch nicht schreiben können. Und wieder einmal können wir sagen, spart euch den F1-Film, die F1 hat die besten Drehbücher.
Ja, und Max Verstappen in der Hauptrolle, das ist schon faszinierend tatsächlich, weil eins ist klar, er hat dieses Jahr nicht das beste Auto unterm Hintern, ja, und das macht solche Leistungen eigentlich noch mal spezieller, weil wir suchen ja immer so nach diesem großen Fahrer, ja, wo man sagen kann, okay, den haben wir in unserer Generation gesehen. Ja, und immer mehr kristallisiert sich da Max Verstappen mehr raus. Also ich weiß, viele von euch da draußen können die Lobeshymnen auf ihn nicht mehr hören und ja, wahrscheinlich hat das viele Gründe. Aber wenn man sieht, was er da am Samstag aus dem Auto holt und wie wichtig das auch war, das hat er selber am Mikrofon der Formel 1 auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 zum Besten gegeben, dass diese Pole Position wirklich der Schlüssel zum Erfolg war.
Absolut.
Today was key to start first. They were trying to get into my DRS, but it's very hard to follow around here. I think also the track temp today helped us. Less overheating from the tires naturally when the track is cooler. Just incredibly happy with this result.
Entschuldigung, Dennis, aber wenn der Meister spricht, dann müssen wir alle ruhig sein.
Auf jeden
also,
Fall.
Das ist so. Er hat das nochmal klar gemacht, dass eben diese Pole Position plus die Temperaturen am Sonntag, die immer kühler werdendere Strecke, die daraus resultierende nicht vorhandene Reifenabnutzung, Und eben aber auch die Position auf der Strecke, dass sie zwar ins DRS kommen wollten, aber dann nicht viel machen konnten, weil wir kommen später noch zum Thema Dirty Airs, definitiv eins gewesen an diesem Sonntag, dass das eben ausschlaggebend war, dass er sich den Sieg auch sichern konnte.
Ja, genau das war ja immer dieses Ding, was ja auch dieses Rennen ja am Ende vielleicht auch so langweilig gemacht hat. Sie sind Max Verstappen hinterhergefahren, immer mal wieder rangekommen, aber sobald in dem Fall Lando Norris dann primär zu nah dran kam, dann kam es eben zu diesen Sachen, die man oft auch in den Onboards dann gesehen hat. Dann wurde es hakelig, dann wurde viel korrigiert und dann konnte man sich wieder schnell aus dem DRS rausfahren. Und genau das hat Max Verstappen gemacht. Ich glaube, es war eins dieser Wochenenden, wo einfach auch alles passte, wie du eben sagtest und wie der Meister, du hast es gerade gesagt, es auch gesagt hat. Genau das sind die Sachen, dann die Umstände, die dann helfen natürlich. Und was ich auch noch zu deinem anfänglichen Satz sagen möchte, natürlich, das ist eben das, Max Verstappen hat ja jetzt auch so ein bisschen diese Kritik bekommen, dass er nur im besten Auto funktioniert, nur im besten Auto Siege holt. Und das hat er jetzt eindrucksvoll gezeigt, es braucht auch für Max Verstappen nicht das beste Auto und deshalb bin ich da auch voll dabei, auf jeden Fall einer der ganz, ganz Großen dieser Generation, ein ganz, ganz Großer der Formel-1-Geschichte, dem eben die Umstände, das Auto, dieser Umbau von Freitag auf Samstag alle so gut geholfen haben, dass er dann diesen verdienten Sieg heute eingefahren hat.
Meister Max, ja, das hat nicht nur er selber festgestellt, das haben nicht nur Experten festgestellt, sondern auch einer seiner Vorgesetzten, beziehungsweise der Motorsportkonsulent von Red Bull, Dr. Helmut Marko bei Sky Deutschland nach diesem Triumph von Max Verstappen.
Kein Fehler, absolut am Limit fahrend, das kann nur er. Mit McLaren, das hat man gesehen, sind eigentlich das schnellere Auto, aber souverän, immer den Abstand kontrolliert. Meisterlich.
Ja, da hört man auch, der wollte schnell zum Podium. Das hat Peter Hardenack auf dem Weg zum Podium geführt. Ja, wir haben ja, ich weiß nicht, ob letzte Woche oder vorletzte Woche darüber gesprochen, ob Red Bull ein Verstappen-Problem hat, eben weil ja auch nur das Auto wirklich mit Max Verstappen zu funktionieren scheint. Christian Horner hat es bei F1 TV ganz klar gemacht, Dr. Helmut Marko auch ganz klar im exklusiven Interview mit Christian Nimmervoll auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Das Ziel ist der Fahrertitel. Das Ziel ist dieser fünfte Titel für Max Verstappen. Also ich glaube, dieses ganze Gerede darüber, ob Red Bull ein Verstappen-Problem hat, das kann man sich eigentlich auf diesem Wochenende sparen. Es ist vollkommen egal, wer da im zweiten Auto sitzt. Wir sprechen später noch über Yuki Tsunoda, leider bei den Verlierern heute. Aber das kann sich ja noch ändern über die nächsten Rennwochenenden. Aber wenn ich das Problem habe, dass ich ein Verstappen-Problem habe, ja, dann kann es mir eigentlich ja nicht schlecht gehen, weil die Chancen, dass die Fahrerweltmeisterschaft trotzdem bei Max Verstappen landet, jetzt nur ein Punkt Rückstand auf Lando Norris mit 61 Punkten, Norris hat 62 Punkte und Piastri ist schon 18 Punkte hinterher, wenn ich das richtig zähle, aber ich bin jetzt nicht so gut in Mathe tatsächlich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hat Piastri 49 Punkte, also 13 Punkte Abstand auf Lando Norris. Ey, da ist alles drin für Max Verstappen in dieser Saison, wenn er so weitermacht.
Ja, die Saison wird es dann zeigen, wie viele dieser Rennen wird er bekommen, wo er die Chance hat, wie wird Red Bull auch das Auto verbessern. Aber klar, spätestens seit diesem, wie ich doch finde, dann sehr in diesem Punkt sehr ehrlichen und offenen Interview von Dr. Marko, was Christian da geführt hat, ist klar, Red Bull geht es darum, Max Verstappen zum Weltmeister machen. Und ich glaube auch, dann haben wir auch ein anderes Bild für die Anforderungen des zweiten Fahrers. Da geht es wahrscheinlich nämlich nicht mehr darum, wir wollen die Konstrukteurs-WM gewinnen, auch wenn man das beim Wegfall von Liam Lawson ja so ein bisschen auch angesprochen und hingestellt hat als These. Es geht darum, so gut wie möglich Max irgendwie helfen zu können, wenn es drauf ankommt. Wie sich das entwickelt, wird man noch sehen. Aber es geht um Max. Und du sagst es, diese Saison brauchen wir uns über ein Max Verstappen-Problem nicht mehr unterhalten. Er ist im Auto, er ist im Team. Die Frage wird natürlich, wenn er wirklich mal geht, dann glaube ich, könnte es für Red Bull wirklich eine bittere Stunde werden. Aber Stand jetzt, Max Verstappen hält sich gerade alle Karten offen und die Entwicklung im Red Bull, die wird es jetzt ausmachen, ob er dann McLaren langfristig auch weiterhin herausfordern kann oder ob das jetzt vielleicht dann doch nur eine Eintagsfliege war, eine sehr schöne zwar, eine sehr verdiente, aber das müssen wir nachschauen.
Also klar ist, das Abschiedsgeschenk für Honda, zumindest Teil 1 ist gemacht. Das zweite wäre ja dann die Fahrerweltmeisterschaft, wenn man das nochmal schaffen würde. In Bahrain geht es direkt am kommenden Wochenende weiter. Später in der Vorschau werden wir dann auch noch so ein bisschen die Chancen von Red Bull und Max Verstappen eruieren. Kommen jetzt zum nächsten Gewinner und liebe McLaren-Fans, ihr müsst leider noch Geduld haben, denn eure beiden Jungs, die kommen tatsächlich auch im zweiten Take bei den Verlierern. Wir haben uns drei wirkliche Gewinner rausgesucht für diesen Sonntag, für dieses Wochenende. Der zweite ist Isaac Hadjar. Ja, was für ein Wochenende auch für ihn, ja. Während er einen neuen Teamkollegen hat, Liam Lawson statt Yuki Tsunoda, hat er am Samstag Probleme mit eingeklemmten Eiern, um es einfach ganz platt zu sagen. Also da hat er sich wirklich unwohl gefühlt im Auto, qualifiziert sich aber trotzdem auf Platz 7 vor Lewis Hamilton, der nur Achter wurde in der Qualifikation. Und am Sonntag setzt er sich ins Auto, merkt auf der Einführungsrunde oder auf der Runde in die Startaufstellung, auf der Installationsrunde heißt es ja, mein Sitz ist locker. Ja, also der fährt, also der hat an diesem Wochenende nur mit Problemen im Cockpit zu kämpfen, sei es der Gurt, sei es der Sitz. Und am Ende lässt er nur Lewis Hamilton an sich vorbei. Hatscher am Ende auf Platz 8. Für einen Rookie, Suzuka, ja, quasi 53 Runden durchknallen, weil eben die Reifenabnutzung nicht vorhanden war. Das heißt, du musstest 53 Qualifying-Runden leisten. Hat sich danach auch bei F1 TV in der Postshow ja wirklich kaputt gezeigt. Ja, also der ist froh, wenn er ins Bett kommt heute Abend und wird das definitiv morgen auch im Nacken spüren. Aber das muss man wirklich sagen, stärkster Red Bull-Pilot nach Max Verstappen an diesem Wochenende, an diesem besonderen Ort, Suzuka, ist eine besondere Leistung.
Ja, nachdem, du hast es gerade gesagt, Samstag absolute Katastrophe da mit dem Gurt, konnte dann am Sonntag quasi befreit auffahren.
Schon eigentlich eine witzige Geschichte, ne?
Ja, also man hat es ja auch hinterher dann so ein bisschen, oder er hat es ja auch gesagt, das war auch vielleicht zu teilen einfach, das darf nicht so passieren, weil da musst du dich vorher schon mit beschäftigen, wie du da drin sitzt. Aber gut, ich glaube, ein Punkt, den du ja auch gerade angesprochen hast, eben dieser ganze Trubel, der jetzt am Wochenende um Yuki Tsunoda und Liam Lawson gemacht wurde, der hat ihm natürlich sehr geholfen. Er ist weit unterm Radar erstmal angetreten an diesem Wochenende. Die Medien haben de facto eigentlich Isaac Hatcher gar nicht so beachtet und hat dann das Potenzial, was ich persönlich und ich glaube viele andere in diesem Racing Bull Fahrzeug und auch in ihm schon gesehen haben. Das ist ja in beiden Rennen in China und auch in Australien immer mal wieder aufgeblitzt, wie schnell er sein kann und wie stark auch das Auto sein kann. Es ist dann immer wieder eingebrochen und heute konnte er es komplett ins Ziel fahren, ist am Ende 8 geworden, hat wichtige Punkte für die Racing Bulls geholt, hat Liam Lawson geschlagen, Yuki Tsunoda geschlagen im Red Bull, im Schwesternfahrzeug und hat eine wirklich formidable Leistung gebracht und eben das als Rookie im dritten Rennen. Und wenn wir uns daran erinnern, Australien, die Bilder, wo der Papa von Lewis Hamilton ihn in den Arm genommen hat nach diesem Crash in der Einführungsrunde, wo man ja schon da gab es ja ein oder andere harte Kommentare, unter anderem Christian Danner hat ihn ja da, wie ich finde, sehr, sehr hart angegangen in seinem Statement, was er dazu abgegeben hat. Und der hat sich wirklich draus rausgefahren. Das muss man erstmal ihm lassen und hat heute wirklich eine super Leistung gezeigt. Trotz all dieser kleinen Nebenkriegsschauplätze im Cockpit dann quasi, wirklich Hut ab. Und ich glaube, da könnten wir jemanden haben. Und ich möchte ihn jetzt bewusst nicht ins Red Bull Cockpit reden für die Zukunft, weil das ist aktuell ein heißer Sitz. Aber von dem wir vielleicht noch wirklich viel hören können.
Ja, ich glaube, man tut da jetzt auch gut daran, ihn so ein bisschen ja fast schon runter zu hypen, weil also das mitzunehmen, diese super Ergebnisse mitzunehmen, auch im Vergleich zu seinem neuen Teamkollegen Liam Lawson, ein tolles Ergebnis für ihn. Aber am Ende sind das eben genau diese Momente, die du als Racing Bulls auch brauchst, reinzukommen, überhaupt in die Punkte reinzukommen. Denn er selber hat in der F1 TV Postshow auch mal darüber gesprochen, wo es beim Racing Bulls noch hapert.
Yeah, it's definitely fast, especially on one lap. I still feel like maybe on the long run we're not as good. So we need to dig deep to improve that. But honestly, with the momentum we have, we still want to fight for points in the coming races.
Er stellt nochmal klar, dass eben auf der einen schnellen Runde der Racing Bulls wirklich schnell ist, aber im Long Run, da muss man wirklich, wirklich, wirklich tief graben, um Leistung zu finden, um die Pace zu finden, auf Dauer auch. Und da muss man sagen, denn es kam ihm natürlich auch diese Strecke jetzt zugute, wie sie war. Kühl, so leicht feucht, aber trocken genug für Slicks natürlich auch. Generell kühle Umgebungstemperatur, das hat allen zu schaffen gemacht. Die Reifen haben sich kaum abgenutzt, aber der Dirty Air-Effekt, der war so groß, dass du im Grunde ein 1/18-Delta brauchtest, um überhaupt überholen zu können. Ja, ich glaube, wir haben super wenige Überholmanöver gesehen. Er selber musste leider eins über sich ergehen lassen von Lewis Hamilton. Aber genau das sind ja so Mutmacherrennen auch für ein ganzes Team wie die Racing Bulls, wo ja auch Liam Lawson hoffentlich bald in Normalform kommen möchte.
Ja, die Umstände waren natürlich passend. Ich glaube, wir hatten ja mit, wenn ich mich recht erinnere, Carlos Sainz und Liam Lawson zwei, die ja sehr, sehr lange auch auf den Mediums gefahren sind und das wirklich den Stint komplett überzogen haben und auch ohne große Probleme weit gekommen sind. Das heißt, die Umstände an diesem Wochenende waren natürlich gut. Das war beiden jetzt 1 und 2 Kandidaten von Red Bull, also Max Verstappen und ihm dann, also Isa Kaccia, in die Karten gespielt, ganz klar. Aber es ist eben wichtig, sich da das Selbstvertrauen zu holen, auch aus dem Auto zu lernen, auch mal ans Limit gehen zu können, weil das ist ja auch vielleicht das Problem, dass er aufgrund von Reifenverschleiß und diesem Longrun-Problem bisher noch gar keine Renndistanz wirklich am Limit fahren konnte. Und das konnte er jetzt eben machen. Er wird da sicher seine Erkenntnisse draus ziehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es wieder Rennen geben wird, wo die Racing Bulls im Rennen dann doch mehr und mehr an Geschwindigkeit verlieren. Aber an diesem Wochenende hat er einen ganz, ganz großen, wichtigen Schritt gemacht und vor allen Dingen gezeigt, er hat das durchgezogen, er hat das Ding eben, wie gesagt, er ist nur vom siebenfachen Weltmeister überholt worden. Ansonsten hat er das komplett durchgezogen, souverän, ohne Probleme. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Und da gilt es dann dran anzuknüpfen. Und ich glaube auch bei den Racing Bulls, da geht momentan einiges vorwärts. Und wenn man da eben in der Entwicklung und auch im Setup mehr findet, um für die Long Run da gewappnet zu sein, dann glaube ich, haben die gute Chancen, dieses Jahr als Best of the Rest zu enden.
Ja, hat auch großes Lob von Christian Horner bekommen in der F1-TV-Postshow für seine Leistung. Isa Kaccia und auch Liam Lawson wurde mit einem leichten Lob belegt, dass er ein gutes Wochenende hatte. Weil am Ende muss man natürlich festhalten, Lawson qualifizierte sich zwar vor Yuki Tsunoda auf Platz 14, rutschte dann aber zurück auf Platz 17, hatte ein bisschen zu kämpfen zu Beginn des Rennens, musste dort Yuki Tsunoda ziehen lassen. Dann hat man im Rennverlauf nochmal was probiert, wollte auf die Softreifen gehen. Aber die haben wirklich keine Rolle gespielt, dass du keinen Vorteil draus ziehen können. Also auch da langsam an, dass man da vielleicht in Bahrain schon mehr sieht, wo Lawson bei den Racing Bulls ist. Hat ja auf jeden Fall super erfreulicher Saisonstart, trotz kleinerer Zwickeleien an diesem Wochenende im Cockpit. Absolut gar keine Zwickeleien im Cockpit hatte Oliver Baehrmann. Das ist ja ein langer Lulatsch, muss man sagen, für einen Formel-1-Fahrer. Sehr lang gebaut, ebenso wie Esteban Ocon. Aber die Welt hätte unterschiedlicher nicht sein können bei diesen beiden. Deswegen Oliver Baehrmann an diesem Wochenende auch ein absoluter Gewinner für uns. Denn es war nicht vorherzusehen, dass der Haas in Suzuka so gut funktionieren würde. Und ja, der große Schritt war natürlich auch für Oliver Baehrmann der Samstag in der Qualifikation. Was er da rausgeholt hat aus dem Haas, war beeindruckend. Er hat es in Q3 geschafft, ist Zehnter geworden in der Qualifikation, auch Zehnter im Rennen, muss man sagen. Aber Dennis, ich glaube, für Oliver Baehrmann ist das eben auch, und Kimi Antonelli könnte man in dem Atemzug natürlich auch nennen, weil das ja so die beiden gehyptesten Rookies sind, die in die Formel 1 gekommen sind, ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis für sich, um die Selbstsicherheit im Haas weiter auszubauen, aber natürlich auch im Vergleich zu seinem Teamkollegen Esteban Ocon direkt mal die ganz großen Ausrufezeichen zu setzen, und das war eins an diesem Wochenende.
Definitiv. Wenn ich den Blick gesehen habe von Esteban Ocon, als er in der Quali zur Box gegangen ist, der hat eigentlich alles ausgesagt, und Oli Baehrmann hat das dann souverän ins Ziel gefahren, hat eben dieses Ausrufezeichen gegen Esteban Ocon, gegen den erfahrenen Teamkollegen, gegen den vermeintlichen Nummer-1-Fahrer von Haas gesetzt, hat wieder einen wichtigen Punkt geholt für Haas in der Konstrukteurs-WM, denn man merkt, es wird da richtig spannend und umkämpft, und da zählt am Ende, glaube ich, dann wirklich jeder Punkt. Und Oli Baehrmann hat einfach eine befreite, lockere Art. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es gab auch so einen Funkspruch im Rennen, wo er so ganz britisch, ganz höflich da auch und mit so einem Funken Humor seinem Renningenieur, seiner Renningenieurin, nee, das ist ja bei Esteban Ocon.
Esteban Ocon ist Renningenieurin,
Laura Müller. Konrad Laura Müller, genau. Da geantwortet hat, wo ich sage, das ist einfach, ja, das ist toll, den zu sehen. Der ist so ein grundsympathischer Typ, und er zeigt es eben auch auf der Strecke. Er hat so ein bisschen für mich, habe ich so ein bisschen Gedanken auch an den jungen Lando Norris. Feilschnell, sehr, sehr, ja, freundlich und so. Aber ich glaube, er ist im Auto von Anfang an wesentlich, wesentlich härter. Und ich bin gespannt, wenn es mal wirklich auf der Strecke zu Duellen mit Esteban Ocon kommt, wie es dann wird. Weil Baehrmann scheint da direkt on fire zu sein, und Esteban Ocon ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal auch mit dem Teamkollegen hart ins Duell geht. Also ich glaube, da baut sich gerade auch so ein bisschen was auf, was ein wirklich spannendes Teamduell werden könnte.
Also wo ich den Unterschied zwischen Norris und Berman auf jeden Fall noch ziehen würde, ist die generelle Ernsthaftigkeit. Also Norris war ja schon wirklich sehr kleines Kind, als er kam. So sehr viele Flausen im Kopf. Ich finde, das ist bei Berman ganz anders. Der hat zwar auch so seinen eigenen Humor, ne? Auch das mit dem Ciao letzte Woche ja. Dann als er, oder vorletzte Woche, als er Lawson überholt hat. Aber es ist, und das hören wir uns jetzt gleich mal an, der war nämlich auch in der F1 TV Postshow zu Gast, ein Fahrer, der absolut weitsichtig fährt und der trotz seiner wirklich geringen Erfahrung in der Formel 1 genau die richtigen Ansagen macht, um für Haas das Top-Ergebnis rauszuholen.
After a few laps, I realized we didn't have the pace to fight the guys in front, and the guys behind didn't really have the pace to fight me. My only fear was Tsunoda, who was obviously in a faster car coming through. But you know, it was really tough to overtake today, and I did tell them, let's not try and do anything crazy, not try and undercut too far, because at the end, you know, I think this is our pace, this is where we should finish.
Und ich finde, das zeichnet ihn gerade aus. Ne? Er beobachtet das Geschehen so ein paar Runden, wie er dann auch erklärt, und sagt dann seinem Renningenieur, Leute, passt auf, wir können hier das, was wir haben, mitnehmen. Wir gehen nicht weit nach vorne, aber der Einzige, vor dem er Angst hatte, war Tsunoda, weil er tatsächlich das schnellere Auto im Hintergrund hat, was auch schon viel aussagt eigentlich. Ne? Du hast keine Angst vor einem Alonso hinter dir, du hast keine Angst vor einem Sainz hinter dir, du hast keine Angst vor einem Gasly, gut, vor dem muss man auch keine Angst haben aktuell, aber so viel Selbstvertrauen zu haben, dann diese Ansage zu machen und das dann auch mitzunehmen und das dann auch zu bestätigen selber im Auto, ich finde, das ist schon, das wirkt schon wie einer, der jetzt seit 3-4 Jahren Formel 1 fährt, der, also er redet auch wie einer, der in einem Top-Team fährt eigentlich, der die Ansagen macht, man folgt ihm und er beweist es auch, dass es geht.
Ja, also das ist sehr, sehr beeindruckend und auch wieder so ein Punkt, wo ich wieder aufs Teamduell zu sprechen kommen muss, wo er auch Esteban Ocon als dem eigentlich Erfahrenen ganz, ganz schnell den Rang ablaufen könnte und vielleicht auch sogar wird, weil das ist das, was du sagst, diese Weitsicht zu haben, eben auch ein Rennen zu lesen, das ist ja ganz wichtig. Das sind ja zum Beispiel die Punkte, wo wir mal kurz wieder zurück auf Isa Katscha kommen, in China, wo es teilweise wirklich gut lief und die dann aber eben nicht diesen Weg gefunden haben, dass alles zu managen und die Reifen überfahren haben, was er perfekt gemacht hat. Er hat genau gewusst, zu nach vorne geht nichts mehr und da brauche ich mich jetzt auch nicht mehr das Bein ausreißen, um da irgendwie noch eine Fabelchance zu generieren. Nein, ich fahre das ganz solide, ich achte auf das, was hinter mir ist und wenn man dann am Ende das Ergebnistableau sieht, da steht mit Fernando Alonso auch jemand, der wirklich fallschnell sein kann, wo er eben sagt, ich hatte für mich diese Confidence, wie man ja im Englischen sagt, der wird mich nicht überholen, auch dieses Selbstbewusstsein überhaupt zu haben, denn der Haas ist ja jetzt nicht wirklich, zumindest von der Generalität her, nicht irgendwie das Überauto. Und das zu haben, in dem jungen Alter, mit den wenigen Rennen, die er bis jetzt gefahren hat, das finde ich absolut Wahnsinn. Und ich glaube, Oli Berman könnte auch einer werden, der mal so zum Publikumsliebling mutiert und dem da viele Herzen zufliegen werden. Und das absolut zu Recht.
Ja, definitiv einer, den ich im Ferrari sehe, perspektivisch. Ja. Also den wird Ferrari sicher nicht durch die Hände gehen lassen. Sobald Lewis Hamilton da sagt, er macht nicht weiter, da sitzt Oliver Berman in dem Auto. Also außer man bekommt Max Verstappen, aber das sehe ich nach wie vor nicht. Und man hat einfach dann, also wenn man sich das vorstellt, wenn so ein Berman diese Entwicklung weitergeht, ja, und man muss natürlich selber aufpassen, dass man nicht zu sehr in diesen Hype-Modus verfällt, aber ich finde ihn einfach klasse, dann hast du mit Leclerc und Berman auch ein richtig, richtig krasses Fahrerduo perspektivisch. Und das auf Ferrari-Seite ist wahrscheinlich so stark wie lange kein Fahrerduo, was Ferrari so auch in dieser Altersstruktur hatte. Ne? Weil ich finde, Hamilton jetzt wirklich mit den 40 Jahren, die er hat bald, da bist du natürlich anders unterwegs. Da hast du, Ferrari ist heute so ein bisschen nicht unser Thema, weil, ja, sind ähnlich durchs Raster gefallen im Grunde genommen, ja. Klar, könnte man sagen, Charles Leclerc gehört vielleicht auch zu den Gewinnern. Honorable Mention vielleicht, ja. Leclerc, Antonelli, Dennis, ne, das sind vielleicht noch die Fahrer so für ihre reine Leistung, ja. die man definitiv da nennen kann. Aber perspektivisch hat Ferrari da fast ein Luxusproblem, wenn man diese Möglichkeiten hat, ne?
Ja, definitiv. Also Oli Berman, ich glaube, das ist auch sein großes Ziel. Und er hat natürlich auch einen sehr krassen Karrierestart gehabt, als er eben direkt zum Start diesen Ferrari fahren durfte. Und ich glaube, wenn du da einmal drin gesessen hast, dann willst du das wieder. Und man merkt ihm an, dass er darauf hinarbeitet, fokussiert. Und das in einem Alter, wie gesagt, wo das alles nicht selbstverständlich ist, so Rennen zu fahren, so fokussiert zu sein und eben so vorausschauend auch das Rennen zu bestreiten.
Also Thema Honorable Mention zu den Gewinnern. Hast du da noch jemanden, den du auf die Kürze nennen würdest?
Also Kimi Antonelli zwischendurch von der Pace her wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube auch George Russell, muss man sagen, hat wieder das Maximum eigentlich rausgeholt, punktetechnisch am Ende. Also robbt sich da zumindest in der WM-Tabelle immer noch perspektivisch ran. Und ja, Charles Leclerc ist, ich glaube, auch ein vierter Platz. Das ist für Ferrari momentan. Ich glaube, der Ferrari ist wirklich dann doch das Stück weiter weg oder auch genau das Stück weiter weg, was wir vorher dachten, was uns ja nach dem Sprint in China so ein bisschen, wo wir so ein bisschen versucht waren, da doch mehr zu sehen bei Ferrari. Und der schlägt momentan Lewis Hamilton, das ist das, was er erstmal muss, holt die Maximumergebnisse für Ferrari, wird aber am Ende auch nicht zufrieden sein. Ich glaube, Platz 4 ist nicht das, wofür er eigentlich antritt am Wochenende.
Was sind eure Gewinner? Wer sind eure Gewinner? Wer hat euch überzeugt? Sagt uns gerne. Schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle. Kommt in unsere Gruppen bei Telegram Starting Grid Fans, bei Facebook Starting Grid F1 Fans. Da gibt es auch immer zu jedem Rennwochenende einen Live-Chat. Da könnt ihr dann auch über den Facebook Messenger mit vielen Fans diskutieren. Wir haben einen Discord-Channel. Da könnt ihr dazukommen, euer Feedback schicken. Alle Links dazu gibt es in den Shownotes. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kümmern wir uns um die eher auf der Verliererseite für uns sind. Auch da haben wir uns drei ausgesucht, über die wir ein bisschen eingehender sprechen werden, hier gleich bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren melden sich zurück mit der Verliererseite des großen Preises von Japan. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, McLaren zu nennen, tatsächlich. Ja, es würde man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sagen, weil Platz 2 für Lando Norris, Platz 3 für Oscar Piastri in der Quali und im Rennen, das ist ja insgesamt ganz gut. Aber, Dennis, ein großes, großes Aber ist dahinter, denn ich finde, man hat nicht nur in der Qualifikation nicht maximiert, das ist ja der eine Punkt gewesen, dass man durch die schlechtere Qualifikationsplatzierung dann noch Max Verstappen nicht einholen konnte. Lando Norris kam eigentlich besser weg als Max Verstappen, hat es aber nicht geschafft, an ihm vorbeizufahren beim Start. Und dann, ja, kann man sowohl die Strategie an der Box kritisieren bei Lando Norris, dass man es weder mit dem Undercut noch dem Overcut probiert hat, sondern mit Max Verstappen dann in Runde 21 an die Box kam. Dann diese Norris-Aktion, als er da übers Gras gefahren ist in Runde 21, wo man nicht genau weiß, was ihn da geritten hat. Ja, und dann diese Frage, ob man nicht Oscar Piastri hätte ziehen lassen sollen an seinem 24. Geburtstag, um ihm die Möglichkeit zu geben, an Max Verstappen ranzukommen, weil er selber ja der Meinung war, ich habe die Pace, Verstappen zu bekommen. Auch wenn wir, wie gesagt, wissen, dass ein 1/18 Delta da gewesen sein müsste, um einen wirklich zu überholen. Und das war dann wahrscheinlich doch eher nicht der Fall. Aber zumindest für den geneigten Beobachter sah das durchaus so aus. Man kann andererseits sagen, Punkte maximiert für McLaren. Aber andererseits muss man knallhart sagen, Sieg abgegeben.
Ja, ich würde das mal von meiner Seite aus chronologisch nochmal auch aufsagen. Und zwar fing es ja am Samstag an. Also man ist ja eigentlich, alle sind davon ausgegangen, dass die beiden McLaren-Fahrer die Pole unter sich ausmachen. Dann haut natürlich Max Verstappen so eine Wunderrunde da raus, sichert sich die Pole. Schon der erste kleine Tiefschlag für McLaren. Ja, und dann am Sonntag, am Start, er schafft es nicht, also Lando Norris schafft es nicht an Max Verstappen vorbei und kommt eben über die Renndistanz nicht ran. Dann haben wir diesen Boxenstopp, wo man erstens, und ja, die Frage ist wirklich, ob jetzt der Undercut unbedingt dann zum Erfolg geführt hat, aber was schon sehr kurios ist, dass die beiden Kontrahenten, die eigentlich immer im selben Abstand zueinander fahren, dann gleichzeitig in die Box kommen, dann macht McLaren den besseren Pitstop, Red Bull ist da so ein bisschen hinterher, dann kommen sie nebeneinander raus und es ist ganz klar, Max Verstappen ist in der Lane, Norris zieht nach, das heißt, er hat da keine Vorfahrt oder so und dann versucht Norris eben diesen Kniff an der Boxenausgangslinie direkt zu überholen, noch in der Ausfahrt, kommt auf die Wiese und verliert wieder massig Abstand auf Max Verstappen, wo ich glaube, es wäre definitiv cleverer gewesen, vielleicht wirklich einmal kurz vom Gas zu gehen und dann direkt hinter Max Verstappen rauszuziehen, um dann vielleicht in der Runde übers DRS dann vielleicht ein Manöver zu setzen. Die Chance hat er da an dem Moment dann komplett verschenkt. Auch Oscar Piastris Boxenstopp. Man hat ja vorher einmal, glaube ich, so einen falschen Call an Lando Norris gemacht, also einen Fake-Call für Red Bull, wo man sagt, komm gleich rein und ja, wo man Red Bull so ein bisschen aufscheuchen wollte. Es wirkte alles so ein bisschen wie, es war so 95% gut, aber diese 5%, die eben überall daneben gingen, die wiegen schwer auf. Und jetzt könnte eben das passieren, wo ich eigentlich nach Australien gesagt habe, dass Lando Norris ja super in die Saison gestartet ist und eben genau das getan hat, was er tun muss, um auch eben mental direkt in diesen WM-Kampf zu gehen. Und jetzt könnte wieder diese Unsicherheit einkehren. Ne? Also im zweiten Rennen gewinnt dann plötzlich Oscar Piastri. Jetzt ist Max Verstappen plötzlich dran, obwohl augenscheinlich der Red Bull noch weit hinter McLaren ist. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie sich da rauskämpfen. Es war auf jeden Fall im Großen und Ganzen, wie du sagst, sind sie für mich auf der Verliererseite einzuordnen, weil man einfach viele kleine Chancen vergeben hat. Ob man jetzt auch Piastri hätte vorlassen müssen. Ja, also ich habe in der Situation gesagt, der hat gerade das Momentum, der ist gerade augenscheinlich schneller. Lass es ihn probieren. Wenn er es nicht schafft, tauschst du danach fair die Plätze zurück. Ich glaube, da wäre keiner dran zugrunde gegangen. Ich glaube, da hätte man auch nichts verschenkt oder so. Man hätte es probieren können und alle Möglichkeiten zumindest ausschöpfen können, um Max Verstappen noch zu schlagen. Man hat es nicht gemacht. Vielleicht auch eben, weil man intern in den Papaya Rules, die ja mittlerweile von allen geliebt sind, das so abgesprochen hat. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, man hat zumindest potenzielle Chancen auf einen Sieg hier und da vergeben und deshalb für mich auch McLaren Verlierer dieses Wochenendes.
12.000stel haben gefehlt für Lando Norris in der Qualifikation, um sich die Pole Position zu holen, und er hat am Mikrofon der Formel 1 auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 nach dem Rennen das auch klar gemacht, dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum es nicht für einen Sieg in Suzuka gereicht hat.
Yeah, I don't know what else we could have done really. When you look at a race like this, you just think we probably lost out yesterday and not doing a good enough job. Do I think we're a little bit quicker? Yes, but I was gaining in the straights, losing in the corners, so I don't think our pace was honestly that different in the end of the day. And Max didn't make any mistakes, so nothing to capitalize on. So yeah, not the most exciting race, but still some good points.
Ja, er stellt auch nochmal klar, dass eben dieses Rennen wahrscheinlich in der Qualifikation verloren wurde, dass er zwar auf den Geraden ranrücken konnte an Max Verstappen, aber in den Kurven natürlich dann wieder verloren hat auf den vierfachen Weltmeister. Man von der Pace wahrscheinlich gar nicht so weit weg war insgesamt, wenn überhaupt. Ja, also das war relativ auf Augenhöhe, das stimmt auch, das belegen auch die Zahlen. Aber doch ein paar Fehler gemacht, die vielleicht Max Verstappen nicht gemacht hat, wie er gesagt hat. Dennis, also Thema Boxenausfahrt ist ein Fehler, ist definitiv ein Fehler. Einfach etwas, was nicht passieren darf im WM-Kampf, meiner Meinung nach. Das muss man auch genauso hart kritisieren, weil im Ernstfall machst du den Unterboden damit kaputt und versaust dir dein ganzes Rennen. Also das war unüberlegt. Und in der allerletzten Runde, in der letzten Schikane, sich nochmal verbremst. Das hat die Rennleitung sich nicht nochmal angesehen. Da gab es keine Strafe. Aber wir haben das bei Charles Leclerc vor 3 Jahren gesehen. Wenn der Piastri näher dran gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich schon eine Strafe gegeben und dann verlierst du wieder eine Position. Also Norris muss langsam mental insgesamt, finde ich auch, und wie das ganze Team eigentlich, und da habe ich immer noch meine Zweifel, dass sie das sind, im WM-Kampf ankommen, um wirklich den maximalen Erfolg am Ende feiern zu können.
Ja, vor allem, Lando Norris redet ja jetzt auch sehr offensiv davon. Also, es ist ja schon mal zu sehen, dass man sich auf jeden Fall so ein bisschen anders committet. Aber es sind dann eben wieder diese Fehler, die da ganz schnell zu führen können, dass man eben diese Flausen im Kopf kriegt, diese Gedanken, diese Sorgen, dann Fehler zu machen. Ich fand diesen Move in der Boxengasse, den fand ich fast schon typisch, dass Max Verstappen ihn da wieder abkocht, wo wir eigentlich alle davon ausgegangen sind und auch ein bisschen gehofft haben für einen schönen WM-Kampf, dass Lando Norris da jetzt die Bandagen straffer angezogen hat. Aber er lässt sich da genau wieder abkochen. Max weiß genau, was er tun muss, macht den kleinen Schlenker nach rechts, weil er weiß, die Lane gehört mir. Und Lando Norris geht aufs Gras, weil er eben um jeden Preis da an der Stelle vorbei will. Und wie gesagt, die Frage ist, du hast gerade gesagt, man braucht natürlich ein großes Delta in Suzuka. Aber wenn er sich wirklich direkt ans Heck von Max Verstappen hängt, die Runde gut fahren kann und dann im DRS vorbeiziehen kann, dann hat er das Rennen gewonnen. Aber diese Ungeduld wird hart bestraft und ich bin gespannt, wie er da rausgeht und wie es jetzt nächste Woche in Bahrain aussehen wird, wo ja McLaren bei den Tests sehr, sehr gut war, wo man eigentlich McLaren schon fast den Weltmeisterpokal in die Garage stellen wollte. Da muss eigentlich, sind wir ehrlich, Kevin, ich weiß nicht, wie du siehst, aber da muss eigentlich der Sieg her, oder? Wenn du jetzt, da muss er her.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn er da nicht kommt, dann weiß ich es auch nicht. Also werden wir auch später bei unseren Tipps sehen. Ich habe es mit dem Doppelsieg getippt, das kann ich schon mal sagen. Die Frage ist nur, wer von den beiden gewinnt, wer nicht. Also bin ich auf deine Tipps später gespannt. Auf eure natürlich auch. Also wie gesagt, auch da gerne kommentieren. Oscar Piastri, müssen wir auch noch ganz kurz drüber reden. Geburtstagskind, ja, war so ein bisschen der Gelackmeierte, ne? In der Qualifikation nur Dritter geworden. im Rennen dann diese eine Phase gehabt, wo er wirklich immer relativ nah an Lando Norris rangekommen ist, dass er dann auch gefunkt hat. Ne? Das fing ja so an, dass Norris gesagt hat, er spart sich jetzt Reifen auf, um die gegen Ende des Rennens natürlich dann komplett wegzufetzen, um Max Verstappen gefährlich zu werden. Ja, Piastri funkte dann irgendwann, ja okay, also wenn Norris jetzt nicht mehr die Reifen schont, dann wie wär's? Also meine Pace ist gut genug, ich glaube, wir können Verstappen angreifen. Er konnte ja nicht mal Lando Norris wirklich angreifen. Also einerseits muss er es natürlich stark reden, andererseits hing er dann doch wieder so ein bisschen im Schatten von Lando Norris. Ich glaube, das Positivste ist für ihn auch eigentlich, dass die Rennpace jetzt langsam aber sicher an das Niveau von Norris rankommt. Ja? Also dass er nicht mehr abreißen lässt, dass er auch die Fehler nicht macht. Gut, Australien war leider ein bisschen, ja. Aber sei es drum, Australien ist Vergangenheit, er kann ja nur seine Gegenwart wirklich beeinflussen. Da kann man ihm zugutehalten, dass er da näher rankommt. Aber auch für ihn gilt natürlich, wenn er in die Richtung kommen möchte, dass das Team sich auch vielleicht für ihn entscheidet, wenn es darum geht, mal irgendwann eine Entscheidung zu treffen, wer die Nummer 1 oder Nummer 2 ist, dann muss es jetzt bald passieren. Und da hat es in Suzuka, finde ich, auch noch nicht gereicht für diesen Schritt.
Was mir vor allem aufgefallen ist, das lässt mich noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen zurück, wie da wirklich das Kräfteverhältnis im Long Run war. Immer in diesen Phasen, wo er da sehr nah an Lando Norris dran war und wenn er dann mal in der Onboard gezeigt wurde, hat man gemerkt, dass er extreme Probleme in der Dirty Air hatte. Da war dann Kurve 1-2 und durch die S's hat er wirklich gekämpft mit dem Lenkrad, hat auch wieder viel Zeit verloren, obwohl er in Kurve 1, glaube ich, mit 0,4 Sekunden oder so Abstand eingetaucht ist. Deswegen für mich sogar wirklich die Frage, was wäre möglich gewesen, wenn McLaren diesen Platztausch mal gemacht hätte. Aber ja, es zeigt eben, McLaren hat sich, und das Gefühl habe ich doch schon, auch wenn man ja offiziell da komplett neutral an die Saison geht, ich glaube schon auf Lando Norris so ein bisschen eingestellt als den WM-Kandidaten, weil man wahrscheinlich in ihm da mehr Potenzial sieht schon zu diesem Zeitpunkt, auch mit seiner Erfahrung. Und das muss Oscar Piastri durchbrechen. Und Bahrain ist ein guter Ort dafür, denn wenn er jetzt Lando Norris vielleicht dann auch schon wieder schlagen kann, wenn McLaren das zumindest zu erwartende gute Rennen abliefert, dann kann er sich viel Momentum holen. Andererseits, wenn Lando Norris jetzt in den nächsten Rennen dann vielleicht wirklich diese Stärke auch ausspielt, des Autos und auch seine natürlich, dann kann Oscar Piastri ganz, ganz schnell schon von diesem WM-Kampf sich entfernen. Australien war da ein harter Schlag. Es ist die Vergangenheit, da hast du recht. Aber diese Punkte fehlen ihm jetzt schon mal. Das sieht man ja auch, wenn man eben auf diese WM-Tabelle guckt. Da ist ein kleines Loch, aber verhältnismäßig zu den bisher ausgeschütteten Punkten schon recht groß. Da muss er jetzt Gas geben, wenn er wirklich ein Wort um die WM mitreden will. Und ich glaube, innerlich will er das. Ich glaube, er will richtig so dieser von Down Under im wahrsten Sinne des Wortes angreifen und diese WM einkassieren. Dafür muss er jetzt dann eben Lando Norris im Quali, das war ja in Suzuka der erste Knackpunkt, und dann auch im Rennen schlagen.
Ich spiele jetzt mal so ein bisschen Anwalt des Teufels. Ich kann natürlich McLaren auch ein Stück weit verstehen, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Weil am Ende des Tages geht es ja auch um eine Punktemaximierung. Und was ist, wenn irgendwas im Überholmanöver gegen Max Verstappen schief geht? Was ist, wenn die sich gegenseitig in die Karre fahren, wenn irgendwas mit dem Tausch nicht funktioniert? Da ist natürlich der komfortabelste Weg zu sagen, wir tauschen erst gar nicht. Dann nehmen wir Platz 2 und Platz 3 mit. Das Maximum an Punkten, was wir an diesem Sonntag mitnehmen können, das hilft uns natürlich auch in der Konstrukteurs-WM weiter. Da ist McLaren ja komfortabel auf Platz 1 mit 111 Punkten. 75 Punkte hat Mercedes, das sind 36 Punkte Unterschied. Und 50 Punkte dahinter ist Red Bull Racing mit den 61 gesammelten Punkten von Max Verstappen. Also das gilt es ja auch irgendwie, ja, also sich da die Balance zu halten. Ne? Trotzdem glaube ich, dass, ja, ich bin da bei dir, dass es eine Tendenz, eine erkennbare Tendenz zu Lando Norris gibt. Weil im Zweifel habe ich das Gefühl, werden die Entscheidungen eher pro Norris gefällt. Man kann auch da sagen, es macht auch Sinn, weil er nun mal der ist, der am Ende des Tages immer noch das bisschen stärker ist, was den Ausschlag gibt, ihm da die Unterstützung zu geben. Aber ich glaube halt auch, und das muss ein Alarmsignal für Lando Norris sein, dass der Abstand zu Piastri nicht mehr so groß ist, wie er mal war. Und das kann auch kippen in den nächsten Rennen. Und eigentlich muss Piastri vor allem jetzt schon im Bahrain richtig krass performen, um genau dieses Zeichen zu senden, hey Leute, mit mir ist zu rechnen und irgendwann muss der Tag kommen, dann müsst ihr mir mal auch eine Entscheidung geben, damit ich das wirklich machen kann. Weil sonst, glaube ich, verliert ein Piastri auch das Vertrauen ins Team.
Ja, ich glaube auch mit Mark Webber im Hintergrund, der ja genau diese Situation bei Red Bull Racing damals mitgemacht hat und da auch sehr drunter gelitten hat. Ich glaube, der wird da dann auch schon hingehen und sagen, hör zu, da müssen wir uns vielleicht anderweitig umsehen, denn das kann nicht der Anspruch sein. Ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch von Oscar Piastri. Ich halte den für wirklich so selbstbewusst, dass er sich selber auch als WM-Kandidat und Fahrer Nummer 1 in einem Team mittlerweile sieht. Und wie gesagt, eben dieses politische Spiel, ich glaube, mit Mark Webber hat er da einen, der das wirklich gut spielen kann. Zu seinem leider natürlich erst nach der Karriere und nicht währenddessen, aber er ist eben jemand, der das alles mitgemacht hat. Und Oscar Piastri ist auch, glaube ich, jemand, dem viele Türen geöffnet werden könnten in so einem Fall. Das heißt, ja, aber am Ende des Tages muss man auch ganz klar sagen, und da sehe ich es wie du, dass diese von uns, sage ich mal jetzt, interpretierte Bevorzugung Lando Norris aktuell zumindest ja auch noch verdient ist und ja auch seinen Grund hat. Und da muss er erstmal mit sich selber die Hausaufgaben machen. Und wenn er das dann schafft, Lando Norris nicht nur einmal, sondern vielleicht auch in 2, 3 Rennen in Folge zu schlagen, vielleicht auch mal deutlicher, vielleicht eben einfach über einen längeren Zeitraum, dann glaube ich, ist McLaren offen genug und auch clever genug, dann eben diese Tür auch für ihn aufzumachen. Aber das muss er erstmal liefern. Das hat er im letzten Jahr im Europateil der Saison zeitweise geschafft, dann aber eben auch wirklich wieder einen krassen Abfall gehabt. Und das muss er jetzt zeigen. Diese Konstanz, das ist das, was ihm im Kampf gegen Lando Norris immer noch fehlt. Und die Hausaufgabe, die liegt erstmal bei ihm.
Hausaufgaben, die hat auch Yuki Tsunoda zu tun zu machen. An diesem Wochenende wurde er ja in den Red Bull gesetzt und seine eigenen Ziele, Q3 erreichen, Podium erreichen, das hat nicht ganz funktioniert. Am Ende war es in der Qualifikation Platz 15, 1,7 Zehntel hinter Liam Lawson im Racing Bulls. Das war schon nicht gut und im Rennen ging es dann auch nicht wirklich nach vorne. Platz 12 für ihn, immerhin Fahrer des Tages geworden, gewählt von den Fans. Kann es natürlich auch drüber streiten, ob nicht Antonelli oder Berman das eher verdient hätten, aber sei es drum. Am Ende des Tages ist es irgendwie so ein Heimvorteils-Award auch. Außer Max Verstappen, der gewinnt den nirgendwo. Aber Yuki Tsunoda gilt trotzdem an diesem Wochenende wahrscheinlich eher als Verlierer, eben weil er den Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach, die Früchte zu hoch zu hängen, um diese dann wirklich ernten zu können. Und das Team hat ihm alle Möglichkeiten gegeben, den Ball flach zu halten. Es ging keiner, weder Horner noch Marco, irgendwie nach vorne und hat gesagt, Tsunoda muss direkt aufs Podium fahren, Tsunoda muss direkt in Q3 kommen. Man hat ihm die Möglichkeit gegeben, Piano zu machen, aber er wollte Forte spielen. Und das, boah, weiß ich nicht, ob das der klügste Move von ihm war. Selbstbewusstsein in allen Ehren. Aber wir haben es auch bei uns in den Gruppen gelesen, auf dem Discord-Channel. Er hat dadurch, glaube ich, beim einen oder anderen so ein bisschen jetzt den Ruf weg als der große Klappe, nix dahinter Typ.
Das ist, wenn du so rangehst und einerseits bin ich jemand, der das sehr bewundert, wenn jemand so selbstbewusst auftritt. Aber es ist halt auch immer so dieser Knick zwischen selbstbewusst und vielleicht schon übermütig und im schlimmsten Fall arrogant, der ist halt sehr, sehr dünn. Und er hat die Früchte, wie du gesagt hast, sehr, sehr hoch gehangen, wo ich mich schon gewundert habe, dass er ich weiß ja nicht, was im Simulator passiert ist, ob der da irgendwelche Jahrhundertzeiten gefahren hat oder so. Aber
vielleicht hat er in Kurve 1 DRS offen gelassen.
Zum Beispiel. Und das, Grüße an Jack Doon.
Keine Sorge, über Jackie sprechen wir auch noch.
Und ja, also ich weiß nicht, was im Simulator passiert ist, ob der da wirklich so ein Gefühl hatte. Er hat ja auch hinterher revidiert, dass der Red Bull sich dann doch ein bisschen anders fährt als auch im Simulator. Aber ob er da mit so einem guten Gefühl rausgekommen ist, dass er sagt, boah, mit dem Ding werde ich jetzt Weltmeister und sagt dann auch, Q3 ist mein Ziel, wo ich noch sage, okay, kannst du als Red Bull-Fahrer durchaus mal sagen, Q3 ist okay. Und sagt dann, ich will aufs Podium. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich so, mein Gott, also gönnen würde ich es ihm von Herzen, aber der Weg dahin wird ein steiniger sein. Und so war es dann in der Qualifikation hinter Liam Lawson. Ich glaube, die größte Ohrfeige, die Yuki Tsunoda sich bei diesem Heim Grand Prix abholen konnte, schon am Samstag. Im Rennen konnte er Liam Lawson dann ja zügig überholen. Der hatte ja, wie wir gerade gesagt haben, schon ein bisschen zu kämpfen. Ja, aber wenn wir jetzt uns das am Ende angucken, er ist 12. geworden, 4 Sekunden vor Pierre Gasly in einem Alpine, der momentan auch nicht wirklich viel zustande bringt. Kurz hinter Fernando Alonso im Aston Martin, und auch Fernando Alonso hat ja gesagt, der Aston Martin ist momentan eigentlich nur Platz 18 von der Pace her. Wahrscheinlich möchte er damit auch seine eigene Leistung nochmal hervorheben, aber
hat er selber gesagt, das war eins seiner besten Rennen.
Ja, war wahrscheinlich, das ist ja jedes Rennen von Fernando eins seiner besten. Aber dann ist es am Ende halt, ja, ich meine, im Vergleich zu dem, was Liam Lawson uns geboten hat, war es ein klein wenig, ja, es war nicht so negativ zu sehen, glaube ich, aber es war eben auch nicht der erwünschte Höhenflug. Ich glaube, da muss Yuki Tsunoda jetzt an allererster Stelle erstmal an sich arbeiten, auch das Auto kennenlernen, und ich glaube, und darüber haben wir jetzt auch ausführlich in den letzten Wochen und auch die Experten in Funk und Fernsehen drüber gesprochen, dieses Auto ist nun mal extrem spitz zu fahren. Man hat Yuki Tsunoda ja auch ein anderes Heckflügel-Setting gegeben, damit er ein bisschen mehr Downforce auf der Hinterachse hat, und ich glaube, er ist gut damit beraten, erstmal wirklich dieses Auto kennenzulernen, sich damit zu befassen, dieses Auto fahren zu lernen, mit all seinen Eigenheiten, bevor er dann Podien ausspricht. Weil ich glaube, am Ende hätte es ihm wesentlich besser getan, wenn er das Podium eingefahren hätte und nicht davon gesprochen hätte. Hätte, glaube ich, ihm viel mehr Ansehen und auch Wohlwollen von den Fans und allen anderen gegeben. Jetzt hat er seine Latte hochgesetzt, ist erstmal Limbo drunter hergetanzt und muss jetzt liefern. Was heißt muss? Ich glaube, es ist jetzt ganz klar, und ich glaube auch, die Saison wird er zu Ende fahren, weil man eben jetzt sich voll auf Max Verstappen einschießt und eben ihm die Zeit auch geben wird. Aber wenn er selber für sich und seine Zukunft was tun will, dann sollte er anstatt mit dem Mund erstmal wirklich mit Händen und Füßen am Lenkrad und an den Pedalen mehr erreichen.
Ja, er selber hat ja gesagt, dass man was versucht hat mit dem Heckflügel, ein bisschen darauf gesetzt, dass es wirklich regnen könnte. Das hätte ihm ja mit Sicherheit geholfen, aber es regnete halt nicht. Ja, und Funk und Fernsehen ist ein gutes Stichwort. Dr. Helmut Marko bei Sky Deutschland nach dem Rennen auch kurz darüber gesprochen, wie er Tsunodas Leistung an diesem Wochenende dann final einschätzt.
Überholen ist wahnsinnig schwierig. Er ist ein solides Rennen gefahren, aber es zeigt, wie wichtig das Qualifying ist.
Ja, und das Qualifying war eben das größte Problem, wie auch Christian Horner festgestellt hat bei F1 TV in der Postshow.
I mean, he made one pass and then we undercut Pierre Gasly. His pace was good, but he was looking at the back of Fernando Alonso's rear wing for basically that entire second stint. So, qualifying dictated 90% of those finishing positions today. I think he's learned a lot out of this weekend. He's given great feedback. He's fitted into the team, and his time will come. And I have to take my hat off to Isaac Hajar as well. Then in a great performance today, and good to see Liam going well as well.
Ja, auch für Liam Lawson noch ein gutes Wort gehabt, immerhin. Ja, ja.
Aber das hat jetzt schon so ein bisschen was, ja, Yuki, aber Isaac Hajar heute, also der, mein lieber Scholli.
Werden schon die Krabbelfinger wieder ausgefahren ja. Von Christian Horner.
Ich glaube, momentan willst du auch von Horner und dem Red Bull-Kosmos nicht gelobt werden. Ne? Also, lasst mich machen bei den Racing Bulls, alles gut, ich fühle mich hier wohl.
Ja. Yuki Tsunoda aber, und das ist positiv zu sehen, fühlt sich im Team wohl. Es hat funktioniert, ein bisschen Gewöhnungsphase natürlich noch, das kann man ihm positiv auch anrechnen. Er selber sagte im Interview auch, er ist jetzt 53 Runden gefahren, so lange am Stück wie noch nie mit diesem Auto. Das wird ihm sicherlich auch geholfen haben. Am Ende kann man das vielleicht auch als verlängerte Testfahrt werten. Aber auch da, die Bewertung ist immer noch 2 Rennwochen hinten bei Red Bull. Ist in Bahrain die nächste Aufgabe für ihn, wirklich zu zeigen auf einer Strecke, die er kennt, wo es besser laufen muss eigentlich für ihn auch, dass es da auch wirklich in die richtige Richtung geht. Weil ansonsten befürchte ich, werden die ersten Memes, die jetzt noch witzig sind, immer ernster werden, dass man noch Isaac Hajar in das Auto setzen könnte. Der dritte Verlierer des Wochenendes, ja, Dennis, ist klar.
Jack.
Jackie.
Jack. Jack. Jack, ich fliege.
Jack, es ist wirklich, seine Titanic sinkt und ich befürchte, er bleibt an Bord und geht mit unter. Ja. Wenn es so weitergeht. Und dieser Freitag, ja, man versucht ja Mitleid zu haben. Ich bin froh, dass diese Autos so stabil sind, wie sie sind, weil das war schon ein heftiges Ding, was Jack Doohan da hatte. Aber nur, weil du im Simulator, wo am Ende nichts passiert, selbst wenn du abfliegst, nur mit offenem DRS durch Kurve 1 fährst und dann denkst, okay, FT1 habe ich aussetzen müssen, da hat es Ryo Hirakawa ganz gut gemacht. Und in Runde 2 oder im FT2, da gehe ich direkt rein und ja, ich probiere das einfach mal aus. Also dieser Preis, die 100.000 Euro an Schaden für Alpine, aber ich glaube viel schlimmer der Schaden für seine Karriere, das ist ein ganz teurer.
Ja, das war, also wenn du mich vorher gefragt hättest, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren kann, hätte ich gesagt, Dun haut das Ding weg und ja, es ist passiert relativ früh. Ich glaube, es waren 4 Runden, die er bis dato gefahren hatte. Er hat das erste Training nicht mitgefahren, aber wer weiß, ob er es im ersten Training dann auch schon versucht hätte, ohne DRS da durchzuschlenzen. Ja, haut das Ding wirklich voll in die Wand, wie du gerade sagst. Erstmal das Wichtigste, ihm ist nichts passiert. Er saß auch lange noch im Auto, also das sah auch erstmal nicht ganz so gut aus, aber konnte dann am nächsten Tag fahren. Die Mechaniker haben das Auto auch fertig bekommen. Ja, aber gerade für ihn, es wirkt, ich glaube, da fällt gerade alles zusammen. Dieser Druck, den er hat, den ihm Flavio Briatore wahrscheinlich und das Team auch so ein bisschen machen, dieser Druck der Medien, der ja noch größer und überragender ist, quasi über sein ganzes Wochenende immer wieder diese Medienberichte und ja, das kannst du auch, glaube ich, auch nicht ausblenden. Und dann versucht er eben vielleicht wirklich da schon so eine richtige Zauberrunde hinzusetzen, ans Limit zu gehen, relativ früh eben an diesem Wochenende mit dem Auto und haut das da voll in die Planken. Und ich glaube auch, Alpine ist sehr dankbar, dass Red Bull Liam Lawson so schnell geschasst hat, weil man dann eben nicht mehr das böse Team sein wird, was nach ein paar Rennen den Fahrer, sondern das wird dann so ein bisschen, wahrscheinlich schon so als, ist halt so in der Formel 1 abgetan. Und ich glaube, nach diesem Tripleheader habe ich nicht mehr wirklich Hoffnung, dass Jack Doohan dann noch im Auto sitzt. Wobei, das Einzige, was man sagen muss, er hat heute zeitweise wirklich an Pierre Gasly dranhalten können, aber nachdem Pierre Gasly dann vorbeigewunken wurde, ist dann auch klar geworden, hat auch ganz schnell verloren, ist natürlich eine andere Strategie gefahren, das muss man auch sehen, aber ja, er fährt halt irgendwo im Nirgendwo rum, man könnte jetzt sagen, Pierre Gasly momentan auch, aber am Ende des Tages ist bei ihm das Brennglas natürlich wesentlich mehr drauf und man hat auch, bin ich ganz ehrlich, von Anfang an auch das Gefühl, dass das vielleicht sogar Alpine gerade ganz gut entgegenkommt, auch wenn es jetzt natürlich teuer war und keiner will, dass irgendjemand crasht, aber ich glaube, diese Leistung, diese Probleme, das kommt denen, glaube ich, sehr, sehr gut entgegen, um Franco Colapinto da relativ schnell unterzubringen und ich glaube einfach, dass das mittlerweile auch der Plan ist.
Ja, unser Hörer Anthony hat mir bei Instagram gerade was geschickt. Und zwar hat Colapinto wohl in Monza Tests gemacht für Alpine im 23er Alpine im A523. Also, ich sag mal so, die Kilometer werden gesammelt, die Eindrücke werden gesammelt. Die Frage, die sich nach dem Wochenende wahrscheinlich stellt, Dennis, ist, wann endet das Ganze? Ich persönlich glaube, ich würde es schon in Bahrain machen, weil es einfach nicht vorangeht. Ja, die Pace, die ist zwar annehmbar und am Ende ist der 15. Platz de facto vor Sauber und Haas nicht das, was man will, nicht das, was man aus dem Auto rausholen kann, glaube ich auch, weil dass da irgendwas in dem Auto steckt, das zeigt Pierre Gasly ja. Das ist ja phasenweise richtig gut von der Pace her, dann bricht das wieder ein, also so richtig eine Konstanz ist noch nicht bei Alpine drin. Aber es wird nicht besser, was so dieses Brennglas, das hast du wunderbar umschrieben, angeht, weil das ist wirklich hart auf Jack Doohan gerichtet. Und jetzt kann man andererseits sagen, ja, aber Colapinto ist letztes Jahr ja auch im Williams extrem oft gecrashed und auch teuer gecrashed. Und das stimmt, das ist nun mal wahr. Aber Jack Doohan bekommt auch immer mehr Probleme damit, das dann auch wirklich vernünftig zu erklären, was da passiert. Weil wenn das jetzt ein technischer Fehler gewesen wäre, okay, fair, passiert. Ne? Das war ein heftiger Einschlag, aber das Auto ist schuld oder die Technik ist schuld. Aber dass Oliver Oakes zum Beispiel ja auch in der Pressemitteilung am Freitag sagen muss, das war eine Fehleinschätzung von Jack, daraus wird er lernen, daraus wird das Team lernen. Das sind so Sachen, du kannst mal crashen, aber wenn du so unter Beobachtung bist und natürlich muss man das gesamte System kritisieren, das ist ja gar keine Frage. Ne? Also, dass da einer hinkommt wie Flavio Briatore und sofort sagt, ich beobachte dich jeden Millimeter, das ist ja alles ganz witzig, ne? Aber dass diese ganzen Meldungen mit Klausel hier und 5 Rennen da und 3 Rennen da und was auch immer so einem Jungen nicht gut tun, ich meine, das ist ja auch klar. Und eigentlich bin ich auch ich bin grundsätzlich der Meinung, man sollte denen allen ihre Chance geben. Die Frage ist aber auch, wie viel Gefallen tut man ihnen damit? Das ist das Gute jetzt in Bahrain, ist die Gefahr zu crashen nicht so groß. Aber dann kommt Saudi-Arabien. Ja, und in Saudi-Arabien haben wir auch schon Mick Schumacher gesehen, der heftig verunfallt ist. Erst bei den F1 Academy Testfahrten, Alpinenfahrerin Nina Gardemann aus den Niederlanden, die schwer gecrashed ist und ins Krankenhaus musste. Das muss jetzt Jack Doohan nicht zwangsläufig auch passieren. Das kann auch Franco Colapinto passieren. Aber das Selbstvertrauen wird einfach nicht größer. Ja, auch wenn er sich in Zweckoptimismus geübt hat, Jack Doohan, und versucht hat zu sagen, ja, wir können nicht unglücklich sein oder müssen nicht unglücklich sein. Die Pace grundsätzlich war da, ich habe mich auch verbessert, obwohl das alles ein bisschen kürzer war, als ich geplant habe durch den Unfall und durch die Aufbauarbeiten und. Aber ist das zielführend, ist die große Frage. Und sollte man ihn dann nicht quasi erlösen, sollte man nicht alle Seiten erlösen davon, weil auch ein Oliver Oakes, der tut jetzt nicht viel dafür, Jack Doohan zu verteidigen. Flavio Briatore äußert sich gar nicht mehr. Ja, also wahrscheinlich auch, dem ist es auch zu blöd langsam. Und alle warten ja eigentlich nur darauf, dass es passiert, weil von der großen Leistungsexplosion geht ja keiner mehr wirklich aus.
Nein, ich glaube allererstes, Jack Doohan, und das tut mir auch sehr leid für ihn, er ist einfach auch, das ist meine These dazu, ich glaube auch ein bisschen ein Opfer und auf der anderen Seite auch ein Nutznießer dieser Inkonstanz von Alpine. Man hat im letzten Jahr, als es wirklich gar nicht voranging, hat Flavio Briatore auch sehr offen gesagt, der zweite Fahrer ist bei uns kein wichtiges Thema, wir müssen erstmal unsere Leistung verbessern. Dann hat man eben Jack Doohan diesen Sitz gegeben, er hat verdiente Arbeit geleistet fürs Team, war lange dabei, hat in der Formel 2 den ein oder anderen Erfolg feiern können. Und dann passierte plötzlich, dass Alpine von 0 auf 100 zum Best of the Rest wurde. Man hat plötzlich Punkte geholt, man hat in Brasilien ein sehr unverhofftes Doppelpodium geholt und hat plötzlich wieder Lunte gerochen, in diesem Jahr schon anzugreifen. Und dann hattest du aber Jack Doohan schon in diesem Sitz. Und was macht Alpine? Holt erstmal Franco Colapinto als potenziellen Nachfolger schon rein, dem man halt wahrscheinlich mehr zutraut, dass er für Alpine eben Erfolge einfahren kann. Und ja, jetzt kommt, glaube ich, Jack Doohan dann auf der einen Seite wieder zugute, auf der anderen Seite ist es natürlich, wie gesagt, ein abgekatertes Spiel mit ihm, dass Alpine jetzt gerade wieder nicht da ist, wo man es erwartet hat, sondern wieder im Niemandsland rumfährt. Das Auto scheint grundsolider zu sein als das Vorjahresauto am Anfang, aber man ist wieder weit weg. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Jack Doohan vielleicht diesen Tripleheader auch noch überleben kann, weil man einfach jetzt gerade keine Not hat. Man kann Zeit finden, Franco Colapinto eben mit Testfahrten wie jetzt in Monza vorzubereiten, weil um viele Punkte wird es nicht gehen, da wirst du jetzt nicht viel holen. Aber ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Jack Doohan überhaupt diesen Sitz bekommen hat, weil er eben zu einer Zeit ja mehr oder weniger unterschrieben hat, als für Alpine erstmal wichtig wäre, ein Auto auf vier Reifen zu setzen, was halbwegs um die Kurven kommt. Und und jetzt ist man wieder in der gleichen Situation, hat jetzt erstmal, glaube ich, nicht so die dringendste Not, Jack Doohan zu ersetzen. Und das wird ihm vielleicht erstmal den Kopf retten und für Alpine vielleicht auch, dass sie sagen, ja, wir gehen dann da mit ein bisschen erhobeneren Hauptes raus, alle Mann, dass wir jetzt nicht die bösen Fahrerschänder sind, die Jack Doohan nach ein paar Rennen, so wie Red Bull das macht, schon an die Sonne setzen. Jack Doohan kann sagen, ich habe es ein paar Rennen lang probiert und wir sind uns einig geworden. So kann man vielleicht ein bisschen das Gesicht wahren. Aber ich glaube auch fest daran, wenn Pierre Gasly jetzt schon Punkte geholt hätte, große Punkte, und wirklich der Alpine wieder Best of the Rest gewesen wäre, ich glaube, dann wäre Jack Doohan wahrscheinlich schon nach China weg gewesen.
Ja, Jack Doohan, der kann einem echt leid tun, aber ich glaube, bei manchen muss man einfach auch festhalten und feststellen, reicht es vielleicht für die Formel 1 einfach nicht. Egal wie sympathisch du bist, das sind so Sachen, gerade zu dieser Unfall mit dem DRS, die dürfen dir einfach nicht passieren. Da musst du vorsichtiger sein und da bringst du ja nur dich und das Auto in Gefahr. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, wie lange Jack Doohan tatsächlich noch bekommt, ob wir vielleicht sogar vor dem großen Preis von Bahrain noch den Fahrertausch bekommen. Ich traue es Alpine tatsächlich zu, dass sie diesen Schritt gehen, aber ich würde mich auch für ihn freuen, sage ich mal, wenn er jetzt diesen Tripleheader noch bekommt, da unbeschadet rauskommt und man dann sagt, okay, wir trennen uns dann jetzt voneinander. Das waren die Verlierer. Dennis, ich weiß nicht, ob du noch einen Honorable-Verlierer hast, den du nennen würdest, so aus dem Bauch heraus.
So ein bisschen tatsächlich Esteban Ocon nochmal, aber da haben wir auch gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. War natürlich sehr, sehr weit weg von seinem Teamkollegen. Ansonsten glaube ich, Carlos Sainz vielleicht, ne? Hat auch wieder kein gutes Wochenende gehabt. Auch im Rennen mit seinen Verbremsern da in der Schikane. Der Viech ist geputzt. In der Schikane. Der kommt auch noch nicht so in Tritt, wie wir uns das irgendwie alle doch erhofft und gewünscht haben, ne?
Also. Ja, und sind auch noch 10.000 Euro ärmer, der Arme, weil er Magenschmerzen hatte.
Ich glaube, das wird am ehesten verschmerzen, die 10.000 Euro.
Einmal weniger Steak essen in Monaco für Carlos Sainz.
Geschenkt.
Ja, aber ist natürlich auch eine kuriose Strafe. Ne? Es kommt natürlich noch oben drauf. Aber ich glaube, Carlos Sainz, ich glaube, der muss vom Kopf her noch verstehen, dass er jetzt nicht mehr um Podien fährt. Ich glaube, der tut sich damit noch ultra, ultra schwer. Und obwohl er das ja gewohnt war eigentlich bei Renault und Williams über lange Jahre, bei Renault und McLaren über lange Jahre, dass du nicht um Podien fährst zwingend. Bei Ferrari ist er natürlich ein bisschen verwöhnt gewesen. Da hat er auch eine gute Rolle gehabt. Und jetzt hat er halt mit Alex Albon, der ja, sich am Funk auch eher durchs Jammern bekannt gemacht hat am Sonntag als durch alles andere, einen schwierigeren Stand, ne, für sich vom Kopf auch. Und ich glaube, die Leichtigkeit braucht er, um wirklich ein Smooth Operator zu sein. Sehe ich noch nicht, dass er da angekommen ist, dass er auch bereit ist, das so zu machen. Wenn er das schafft und wenn er den Schalter umlegen kann, glaube ich, kann es losgehen. Aber bis dahin werden wir genau diesen Carlos Sainz sehen, der sehr, sehr damit kämpft, wie das Auto performt, aber auch wie er selber performt.
Da habe ich, ja, da würde ich dir zu 100% zustimmen, lieber Kevin.
Du solltest mir, also wenn ich das Feedback sehe, ne, zur letzten Ausgabe, wo wir über die V10-Motoren gestritten haben, wir müssen mehr Meinungsverschiedenheit haben.
Ja, bei Carlos Sainz ist das jetzt schwer, aber wir werden sicher noch einen oder anderen Punkt finden.
Ja, vielen Dank für euer Feedback zu den letzten Ausgaben. Bei Spotify zum Beispiel könnt ihr kommentieren, Apple Podcasts habe ich gesehen, gibt es auch Feedback, was auch sehr positiv war, auch wenn so ein bisschen euch die technische Tiefe gefehlt hat bei den V10-Motoren. Da gibt es ja jetzt in Bahrain eine Unterredung der Hersteller, sprechen wir gleich auch noch ganz kurz drüber in der Vorschau und dann kriegen wir vielleicht auch schon einen besseren Eindruck darüber, wie der neue V10-Motor überhaupt aussehen soll für die Formel 1. Ich würde sagen, ihr bleibt einfach dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dann gibt es gleich die Vorschau auf den großen Preis von Bahrain.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende ist die Zeit der morgendlichen Grand Prix vorbei, denn die Formel 1 bewegt sich jetzt Richtung Nahen Osten. Es geht nach Bahrain, es geht nach Saudi-Arabien bei den nächsten beiden Rennen und dann hören wir so langsam aber sicher am Horizont schon die europäischen Strecken rufen, ja, die endlich die Motoren aufheulen lassen wollen. Motoren aktuell ja noch V6 Hybridmotoren, aber das kann sich vielleicht schon bald ändern, denn die Hersteller werden zum Meeting gebeten von der FIA in Bahrain. Es soll darum gehen, zu eruieren, wie das aussehen kann, die Rückkehr der V10-Motoren in die Formel 1. Und da ist das Feedback ja aktuell ja unterschiedlich. Bei manchen wissen wir es auch nicht, wie sie dazu stehen würden. Aber die FIA möchte in Bahrain dieses Meeting machen, um festzustellen, was man tun kann, wie so das Feedback der Hersteller ist. Also Honda wird da sein, Audi wird da sein, Mercedes wird da sein, Ferrari wird da sein. Und natürlich auch Red Bull Powertrains, um zu schauen, vielleicht wird man sogar auch General Motors einladen, weil das ja was Perspektivisches für die nächsten Jahre ist. Vielleicht ist auch Renault damit dabei, die ja auch theoretisch zurückkommen könnten als Motorenlieferant. Und vielleicht ist V10 mit E-Fuels ja sogar interessant für Renault, da weiter mitzumachen, dann auch in den nächsten Jahren. Ob und wie das aussehen kann. Das war ja auch das Feedback, was wir bei Apple Podcast bekommen haben, dass so ein bisschen die technische Tiefe gefehlt hat, wie diese V10-Motoren aussehen sollen. Das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen, weil es ist ja kein V10-Motor, wie er damals mal war. Es ist ja anders. Es ist, ja, natürlich, vielleicht von der, Dennis hat im Off einen Witz gemacht, ja, ich kann dir sagen, wie er aussieht, er wird 10 Zylinder haben und V-förmig angeordnet sein. Ja, das ist richtig. Aber wir reden ja auch darüber, dass es sowas wie Nachtanken nicht mehr geben wird in der Formel 1. Das heißt, auch das ist was. Wie viel Sprit muss mitgenommen werden, damit das Sinn ergibt? Also reden wir dann statt der 110 Kilogramm, die es aktuell sind, über 200 Kilogramm, die da drin stecken müssen. Dann wird das Auto ja auch wieder immens schwerer über die ganze Renndistanz gesehen, gerade am Anfang des Rennens. Und ich glaube, das sind Fragen, die geklärt werden müssen, um genau dieses Thema festzustellen, wie die Hersteller da wirklich drauf reagieren können. Also natürlich möchte Audi das nicht, weil eins muss man ja sagen, Dennis, da wurden ja auch Hersteller gelockt damit, dass man genau bei diesem System bleibt, was man ab 2026 fahren möchte. Keine MGUH mehr, simplerer Motor, leichterer Motor, weniger kompliziert, günstiger durch den Motoren-Budget-Cap auch abgeriegelt quasi in den Kosten, die die Hersteller da einsetzen müssen. 50% Elektroanteil. Und da jetzt die Rolle rückwärts zu machen, also ich glaube nach wie vor, dass dieses Meeting in gewisser Weise eine wohlwollende Nebelkerze sein wird. Man wird sich da mal vielleicht zusammensetzen, man wird eine grundsätzliche Offenheit suggerieren, aber dadurch, dass eben noch so viel zu klären ist, ist auf jeden Fall eine Einführung in 2 Jahren, glaube ich, nahezu unrealistisch.
Ja, das halte ich auch nicht für wirklich realistisch. Und ich glaube, das ist ja das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, die Hersteller haben da schon so viel rein entwickelt. Die Motoren, ich gehe davon aus, wenn ich schon höre und gelesen habe, dass sie auf den Prüfständen stehen, die werden soweit in ihren Grundfesten stehen. Und zum Beispiel Audi. Audi ist eben genau unter dieser Prämisse eingestiegen. Bei Cadillac bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die würden das vielleicht eher annehmen, weil ich glaube, dieser Nachteil, der eben durch dieses sehr aufwendigen Elektroanteil, der auch entsteht und die als neuer Hersteller sowieso im Nachkommen sind, glaube ich, das würde denen vielleicht ein bisschen mehr zu Gesichte stehen. Aber bei Audi bin ich überzeugt, würde man die V10-Motoren einführen, dann werden die ihre restlichen Anteile auch nach Katar verkaufen. Und wie gesagt, auch wie die anderen Teams dazu stehen, das wird man eruieren müssen. Vielleicht ist es dann wirklich eine Möglichkeit, nach diesem 50-50 Elektromodell, was wir jetzt haben werden ab nächstes Jahr. Aber da wird viel und mit den Herstellern fallen, auch mit den Vorständen. Wie viele Hersteller würden dann vielleicht noch dazukommen? Wie viele steigen aus? Es wird ein heikles Thema werden, aber ich sehe definitiv für 2026 und auch für diesen angelegten Reglementzeitraum eigentlich persönlich keine wirkliche Chance, das so umzusetzen, dass da alle zufrieden rausgehen und alle da einheitlich sind. Denn Einheitlichkeit, die gibt es in der Formel 1, wenn es ums Thema Geld geht, auf jeden Fall nicht.
Ja, ich fand auch interessant, wie viel Feedback wir dazu bekommen haben, wie viele dann auch gesagt haben, ja, also VC-Motoren möchte ich unbedingt. Ich habe auch eine Umfrage bei Spotify gestartet. Da kann ich mal eben ganz kurz reingucken, wie das Ergebnis ist. Und zwar hatte ich die Wahl gestellt, ob ihr eine Rückkehr zu den V10-Motoren in der Formel 1 wollt und wenn ja, warum. Da haben 34% gesagt, ja, ich mag es laut. 16% sagen ja, wegen leichterer Autos, also dementsprechend besseres Racing, schmalere, kleinere, leichtere Autos. 12% sagen ja, weil die Technik unkomplizierter ist und ich das dann besser verstehe. 19% sagen, nee, muss nicht sein. Und 16% sagen, ist mir ganz egal. Ja, also auch da nicht unbedingt wenig Leute, die sagen, das ist mir eigentlich auch vollkommen egal, ob und wie das dann aussieht. Also bin ich wirklich sehr gespannt, was auch aus diesem Meeting, ich sag mal, herausgestochen wird, bewusst herausgestochen wird vielleicht auch. Und wer das vielleicht zu seinem Vorteil nutzen möchte, um sich auch so ein bisschen mehr in Position zu bringen. Ich schaue da vor allem auf den FIA-Präsidenten Mohammed bin Sulayem. Aber wer bin ich, ihn zu kritisieren, unseren Mohammed? Dann soll aber noch Auto gefahren werden am Wochenende mit den Motoren, die wir jetzt haben, mit den Teams, die wir jetzt haben, an einem Rennwochenende, was in Anbetracht der Testfahrten, die wir gesehen haben dort, glaube ich, sehr, sehr interessant wird, weil es hat sich ja schon ein bisschen was an den Autos verändert. Man hat ein gewisses Momentum aufgebaut, Dennis. Aber trotzdem werde ich das sehr interessiert beobachten, welche Korrelationen wir rausziehen können aus dem, was wir bei den Testfahrten gesehen haben, an Zeiten, aber auch an Konsistenz und Beständigkeit und das, was uns dann am Wochenende erwartet, ne?
Ja, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, weil eben die Saison noch so jung ist, dass es keine großen Updates gibt, aber die Teams eben ihre Autos jetzt mittlerweile besser verstehen, auch die Setup-Setzung wahrscheinlich mittlerweile wesentlich besser funktioniert und die Fahrer jetzt auch ein bisschen Erfahrung haben, gerade die Rookies und die gewechselt sind, die kennen jetzt die Autos besser und dann wird sehr spannend, dann daneben zu halten, wie hatten wir das oder wie wurde es allgemein nach den Testfahrten dargestellt, dieses Kräfteverhältnis der Teams. Und wie ist es jetzt wirklich de facto nach drei Rennwochenenden? Es gibt jetzt einige Konstellationen, wenn ich da zum Beispiel auch an Carlos Sainz denke, der in Bahrain wirklich sehr gut funktioniert hat bei den Testfahrten, der da vielleicht auch so ein bisschen sein, in Anführungszeichen, Comeback feiern könnte. Wir haben mit Alpine ein Team, was in Bahrain noch sehr, sehr gut funktioniert hat, was in der Saison bisher noch gar nicht funktioniert hat. Auch die werden sicher da drauf gehen. Auch Ferrari war ja bei den Testfahrten noch so ein Geheimfavorit, ist jetzt auch eher wesentlich weiter hinten. Und dann wirklich jetzt mal zu sehen, mit drei Wochenenden Abstand, drei Rennwochenenden, wie hat sich dieses Kräfteverhältnis und können die vielleicht die seit dem Test ein bisschen bergab gegangen sind, die vielleicht auch zu alter Stärke wiederfinden, das finde ich sehr spannend zu beobachten. Und eben dann die Frage, kann McLaren jetzt auch wieder vorangehen, so wie wir auch in den Testfahrten das gesagt haben, oder kann Red Bull jetzt doch vielleicht angreifen, das Ausrufezeichen setzen, Mercedes, Ferrari, viele Fragen und vor allen Dingen dieser spannende Rückblick auch auf die Testfahrten da, das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant.
Also alles andere als eine absolute Favoritenstellung von McLaren wird mich total überraschen, auch wenn wir es an diesem Wochenende gesehen haben, dass Max Verstappen das schon sehr, sehr gut gemacht hat, aufgrund seiner eigenen persönlichen Klasse, sehe ich einfach mit dem Wetter, was uns bevorsteht, heiße Temperaturen, kein Regen, den Vorteil komplett bei McLaren. Also wenn die nicht ganz klar vorne wegfahren, dann würde ich mir Sorgen machen. Weil im Normalfall ist das Auto aktuell so gut aufgebaut. Man hat es auch bei den Testfahrten gesehen, finde ich. Da war man ja ganz klar das beste Team insgesamt. Und die beiden Fahrer sind ja auch grundsätzlich komplett gut in Form. Also wenn die da keinen Doppelsieg holen, dann weiß ich auch nicht, wo sie einen Doppelsieg holen wollen.
Silverstone.
Ja, und was dahinter passiert, ist natürlich interessant. Ne? Ja. Mercedes ist ja hinlänglich bekannt eher ein Team, was auf kühlere Temperaturen setzt. Ja, das werden sie da wohl nicht bekommen. Trotzdem, sage ich, schließt die nicht aus. Als wieder genau mit George Russell, dem Fahrer, der mit Beständigkeit, da habe ich dieses Wort wieder, glänzt aktuell, der ist immer da. Da hast du nicht diese Spitzen. Ne? Bei Ferrari, finde ich, hast du diese Spitzen. Es geht mal entweder richtig gut nach vorne, dann rücken sie wieder komplett nach hinten. Also komplett nach hinten. Ich meine das jetzt nur innerhalb dieser Top 4. Und das beständigste Team, auch mit beiden Fahrern, muss man sagen, außerhalb von McLaren, ist eigentlich Mercedes. Ne? Weil Antonelli ist gut dabei und Russell ist gut dabei. Also ist für mich ist Mercedes das zweite Team quasi innerhalb dieser Top 4. Also wenn ich eine Aufstellung machen müsste, wäre es McLaren vorne, dann Mercedes, dann sage ich Ferrari tatsächlich und Red Bull nur durch Max Verstappen tatsächlich in der Lage vielleicht nach vorne zu rücken.
Ja, jetzt würde ich dir gerne wieder widersprechen, aber nein, ich glaube, das ist so, Mercedes, Ferrari, die wechseln sich, glaube ich, immer so ein bisschen ab, dass Red Bull am Ende des Tages wirklich abgefallen ist und nur durch Max Verstappen lebt, das ist auch momentan offensichtlich, aber eben das ist das Beeindruckende bei Mercedes, sie sind so ein bisschen, ja, im Schatten der anderen Top-Teams, die immer mal wieder, wie du sagst, diese Spitzen haben. Red Bull hat jetzt ein Rennen gewonnen, Lewis Hamilton hat mit Ferrari einen Sprint gewonnen. Und Mercedes ist aber dahinter im Windschatten quasi, immer im DRS-Fenster, macht den Move aber nicht, aber sammelt fleißig Punkte. Und nochmal, auch weil wir das gerade mal kurz angesprochen haben, Kimi Antonelli, der hat sich da wirklich super reingefunden. Ich glaube, dass man da eine starke Fahrerpaarung auch für die Zukunft hat. Und jetzt wird es zu sehen sein, ja, eben dieses Thema, was du ansprichst, ne? diese Temperaturen, Bahrain wird sehr heiß sein, vermutlich, auch wenn wir das vorhin Testfahrten auch gesagt haben, wird es nicht regnen. und da könnte ich mir persönlich vorstellen, dass dann eher wieder so ein bisschen die Ferrari-Stunde schlägt, denn die sind in Bahrain ja eigentlich immer recht gut dabei in den letzten Jahren gewesen, da auch ein paar Saisonauftaktsiege geholt. Aber ja, McLaren, ich glaube einfach, die sind trotzdem, auch wenn es jetzt in Suzuka eben aufgrund einiger Umstände nicht gehalten hat, ich glaube, die werden schon das Ding vorne machen. Und dahinter glaube ich aber dann Ferrari, Mercedes und Red Bull. Es ist halt dann auch die Frage, welchen Tag Max Verstappen erwischt, wie die Umstände passen. Ich glaube aber, das trifft schon relativ gut auch, was du gesagt hast, ja.
Beim Best of the Rest bin ich extrem gespannt. Weil wir sehen, Williams ist eigentlich in einer Top-Verfassung. Also Alex Albon, auch da wieder das Thema Beständigkeit, der fährt konstante Leistungen, der fährt konstante Ergebnisse ein. Haas war richtig schlecht bei den Testfahrten. Aber Haas ist so eine Wundertüte. Das geht auf einmal in eine Richtung, wo du dir denkst, so, oh krass, wo holen die das denn jetzt her? Ich meine, auch Berman in Suzuka muss man fairerweise anerkennen. Also den hat da keiner auf dem Schirm gehabt, dass der in Q3 einzieht. Die Racing Bulls. In Australien, glaube ich, waren die ganz gut. In China sind sie abgeschmiert. Wie läuft das jetzt in Bahrain? Weil bei den Testfahrten lief das auch so. Lief das mit? Racing Bulls liefen mit. Die waren eigentlich dabei. Aston Martin. Wann kommt bei denen der Moment, dass die plötzlich merken, oh, wir haben Performance im Auto und können das auch abrufen? Also dieser Mittelfeldkampf, ich ziehe jetzt mal Sauber bewusst raus, weil ich glaube nicht, dass Sauber in der Lage wird, da mitzuspielen. Ich ziehe auch Alpine mal ein bisschen damit raus, weil ich glaube, auch Alpine wird nicht in der Lage da sein, mitzuspielen. Aber Williams, Racing Bulls, Aston Martin. Dieser Dreikampf um Best of the Rest in Bahrain, habe ich jemanden vergessen? Nö, das sind meine drei, die ich da auf dem Zettel habe für.
Ja, da würde ich tatsächlich eine Sache tauschen. Und zwar, ich würde wirklich Aston Martin ein bisschen mehr aus der Verlosung nehmen. Und aber jetzt auch nicht jetzt aus rosa-roter Brille, sondern aufgrund der Testfahrten und der Lage, wie sie da noch war, könnte ich mir vorstellen, dass Alpine vielleicht einen Ticken näher ranrückt. Aber ich glaube, das, was Fernando Alonso sagt, trifft es eigentlich wirklich. Also die Aston Martin kommen mir wirklich nicht gut vor. Und ich weiß nicht, wann dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, kommen soll. Ich befürchte, das wird noch ein bisschen dauern bei Aston Martin. Die Racing Bulls, ja, die haben auf eine Runde, glaube ich, im Mittelfeld die beste Pace. Auch da könnte es aber auch, und ich glaube das sogar auch bei Red Bull, ich könnte mir vorstellen, dass die auch so ein bisschen unter dem anderen Reifenverschleiß in Bahrain leiden werden. Von daher würde ich wirklich Williams sagen, Haas als Überraschung, dann die Racing Bulls und dann Alpine. Das wäre, glaube ich, so eher meins. Und ich glaube, Sauber und Aston Martin, die werden sich hinten die Plätze 17 bis 20 dann aufteilen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, Reifenverschleiß werden wir wieder haben in Bahrain. Ja, anders als in Suzuka, da wird es nicht 53 Qualifying-Runden geben, da wird es auf die Reifen hart gehen. Trotz Nacht-Grand Prix ist Bahrain tatsächlich eine Strecke, die den Reifen viel abverlangt und wo wir auch schon viele Momente durch eben die Reifensituation gesehen haben. Ne? Wenn die Abnutzung plötzlich zu groß wird, wenn das Graining aber auch wieder besser wird. Ja, so ein Reifen kann sich natürlich dann auch erholen. Also da haben wir schon alles in Bahrain gesehen. Ist jetzt vielleicht, also ist meiner Meinung nach nicht der aufregendste Kurs im Kalender, aber hat definitiv in der Geschichte schon einige Rennen geliefert, an die man sich noch zurückerinnert. Und ihr könnt natürlich auch am Wochenende wieder live dabei sein. Wie gesagt, die Zeit der Morgenrennen ist vorbei. Das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr deutscher Zeit, das zweite freie Training um 17 Uhr deutscher Zeit, das dritte freie Training am Samstag um 14.30 Uhr deutscher Zeit, das Qualifying um 18 Uhr und das Rennen am Sonntag, dem 13. April um 17 Uhr deutscher Zeit. Und ja, bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit, Dennis, das Qualifying mit euch zu verfolgen, beziehungsweise mit dir zu verfolgen und unserem Social-Media-Guru Sascha. Wird es das am Wochenende auch wieder geben?
Genau, wir werden auch am Samstag wieder in unserem Discord-Channel sein. Da haben wir einen Sprachchat. Wer da gerne mit dabei sein möchte, wir sind da einfach in einer lockeren Runde. Alle diskutieren mit. Wir haben Spaß zusammen, gucken uns das an. Seid ihr herzlich eingeladen. Ich denke, den Link des Discords wird Kevin in die Shownotes setzen. Und dann kommt vorbei und wir quatschen und haben eine coole Zeit. Es macht wirklich immer sehr viel Spaß.
Kommt da sehr, sehr gerne dazu. Ich werde in der Saison sicherlich auch mal dazu stoßen am Samstag, aber durch die Arbeit rund um den Stream bei Formel1.de ist das nicht immer so einfach für mich, alles zu jonglieren, auch nicht immer in allen Gruppen dabei zu sein. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis, aber Dennis und Sascha fangen das ja herausragend auf und so soll es auch sein. Ja, Starting Grid ist Teamwork und da danke ich euch auch sehr, dass ihr das gemacht habt. Vielen Dank auch euch fürs Mitmachen bei unseren Tippspielen und Spielen, Fantasy, F1 Fantasy. Dennis, für uns, muss man sagen, war jetzt auch wieder nicht das Gelbe vom Ei. Unsere Montagstipps ist wie Montagsmaler. Man erkennt nicht immer das, was dann am Ende bei rumkommt. Am Ende steht aber ein 1,5:1 für dich. Also du gewinnst mit 0,5 Punkten Abstand in Japan. 3:2 insgesamt führst du jetzt. Ich habe auch mal bei Kicktipp geguckt. Du hast nämlich vergessen, das Qualifying. Also auf jeden Fall eins vergessen zu tippen.
Ich glaub, das Rennen, verdammt.
Das Rennen vergessen zu tippen, genau. Deswegen hast du nur 12 Punkte gemacht und ich 30. Ich bin aktuell auf Platz 45 in Gruppe 1 und du auf Platz 55 in Gruppe 1.
Ich gelobe Besserung und nächstes Rennwochenende werde ich Kevin überholen und vernichtend schlagen.
Dann gratulieren wir aber den 3-Tages-SiegerInnen und zwar in Gruppe 1 Dublin mit 106 Punkten. In Gruppe 2 Home Creek 1 und Hewis-Lemmelton mit 98 Punkten und Julian992 aus Gruppe 3 mit 72 Punkten. Die Gesamtwertung führt aktuell, ich liebe eure Namen, wirklich, das ist großartig, mit 220 Punkten aus Gruppe 1 Pierre Bremsli. Mit 210 Gruppen aus Gruppe 1 Ian Sänger und die Katastrophe. Katar großgeschrieben, also vermutlich Katharina, mit 205 Punkten aus Gruppe 2 auf Platz 3. Also das sind aktuell unsere drei Top-Platzierten. Dann haben wir bei F1 Fantasy Joshua mit seinem Team Vulpes Racing, 282 Punkten, Tagessieger in Japan. In der Gesamtwertung führt Tim mit dem Team Daddy Vowels, Number One, mit 651 Punkten. Mit 642 Punkten Felix mit seinem Team Mission Push Now. Und Gianluca mit 632 Punkten auf Platz 3 mit Pandolfo Racing Team. Also macht da am Wochenende auch wieder mit, nicht vergessen. Und dann wichtige Punkte sammeln für die Gesamtwertungen. Und Dennis, wir tippen den großen Preis von Bahrain. Die ersten drei Plätze, die Pole Position, Platz 10. Und wer wird Letzter?
Gut, dann zünde ich jetzt mal einen an. Oscar Piastri gewinnt vor Lando Norris. Und Dritter wird Charles Leclerc. Oscar Piastri holt sich auch die Pole. Zehnter wird Pierre Gasly. Und Letzter wird Nico Hülkenberg.
Okay, ich sag mal so, es können dicke Punkte werden. Ich mache das alles im Grunde genommen spiegelverkehrt. Also ich sag, Lando Norris gewinnt vor Oscar Piastri. Dritter wird George Russell. Muss ich natürlich sagen, weil ich ja sage, Mercedes ist die zweite Kraft. Pole Position, auch Lando Norris. Platz 10, Carlos Sainz. Und letzter wird Gabriel Bortoleto. Das sind dicke Punkte, die da kommen können, Dennis. Ja. Also halt, ich mach dich für, hier, nimm dich in Acht, junger Mann. Nimm dich in Acht.
Halt dich an mir fest.
Ja, ja, ich sag mal so, entweder heißt es Scheiß auf Freunde bleiben oder es kann weitergehen. Ne? Wie komme ich jetzt aus Revolverheld wieder raus? Habe ich noch einen Song, mit dem ich irgendwie jetzt aussteigen kann? Egal, wir packen jetzt unsere Sachen und
raus. Du hattest mich nach dem Hallo.
Oh, ja. Ich lasse für dich das Licht an, Dennis.
Danke.
Macht's gut, wir wünschen euch eine schöne Woche. Dennis, vielen Dank für eine sehr, sehr unterhaltsame Ausgabe und ich hoffe, dass insgesamt das Unterhaltungsniveau in Bahrain steigen wird.
Da gehe ich mit. Ich danke dir, ich danke allen da draußen und wünsche eine traumhaft schöne Woche.
Macht's gut, passt aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.